Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Und ich finde, der österreichische Film ist auf einem guten Weg, einerseits wirklich Dinge anzustoßen, die gesellschaftlich wichtig und relevant sind, andererseits auch uns zu unterhalten.
Ja. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle traditionell und immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, einen unglaublich vielseitigen Schauspieler, aber auch Aktivisten für die Rechte der Schauspielerinnen und Schauspieler. Herzlich willkommen, Erwin Leder.
Was soll ich sagen? Dankeschön für die Einladung auf jeden
sehr, Fall. Sehr, sehr, sehr gerne. Der Lebenslauf von Erwin Leder ist wirklich ein ganz beeindruckender. In der Kurzfassung findet man auf Wikipedia 4 Begriffe. Da steht Musiker, Regisseur, Tänzer und Maler.
Ja, Tänzer ist eigentlich schon, aber das ist mir eigentlich auch im Leben immer. Ja. Das war ich immer gern. Genau. Maler war ich auch gern, Musiker bin ich immer noch gern.
Ja.
Schauspieler, in welche Richtung, Regisseur oder? Natürlich. Naja, ich habe Avantgarde gelernt, also eigentlich Bebop gelernt bei der Angela Behrer 1971, gell? Nach meiner Matura. Und durch die Beboperei und so weiter bin dann sehr viel in Erich Kleinschuster Sextett-Konzerte gegangen. Jeden Montag hat es die gegeben im Amerika-Haus damals. Ja. Und wollte dann unbedingt noch beim Bachtriegel weiterlernen, aber...
Ja.
Toni Breitner hat mich jetzt eine Fittiche genommen und die Angela war eine fantastische Lehrerin. Also bin ich dann dabei und habe dann so ein bisschen auf Modern umgesattelt und Avantgarde-Jazz. Hab dann den Freddy Hirkal kennengelernt, der im Wiener Art Orchester gespielt hat. Und das war Free, das hat mich so dermaßen fasziniert. Natürlich auch
viele
anderen.
Aber Stimmung des Aufbruchs.
Ja, kommen durch eigentlich, wir haben in Ips, nach meiner Matura.
Also geboren in Ips oder
aufgewachsen? Ich bin in St. Pölten geboren. Und mein Papa war in Ips in dem psychiatrischen Krankenhaus, damals Anstalt genannt, Primarius, Vorstand der Frauenabteilungen. Und dort haben wir in einer Dienstwohnung gewohnt. Und ich habe also im 71er Jahr maturiert. Und damals haben einige junge Leute natürlich in Ips eine Band gegründet und hat nicht so wie rundherum, was ich, die Rogers und die Hurricanes, Wochenendtanzereien gespielt, sondern wir haben gespielt Jimi Hendrix und Ten Years After und die Rockige, die Purple und Who und ich weiß nicht.
Ja.
Und das hat uns, und natürlich der Leder Primarius Berlin Pompinebra. Jetzt flippt er komplett aus.
Primarius Burli oder was?
Naja, das war so ein Spruch,
ja.
Der sich in der Schule schon so herangebildet hat. Der Leder Primarius Berlin Pompinebra.
Und dann habe ich gesehen, natürlich, da in der Biografie finden Sie die Tanzschule und das Medizinstudium abgebrochen, Drums und Percussion und so weiter. Dann kommt aber die Schauspielschule Graus. Und dort ist das Interesse, vorher schon natürlich da gewesen, aber dort wurde die Ausbildung irgendwie eingebracht.
Ja, es ist eigentlich mit dem abgebrochenen Medizinstudium relativ lang studiert eigentlich und wollte mich da unbedingt durchsetzen und habe diese Theorie geistig auf die Weise nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ich war also durch meinen Vater auf die Praxis fixiert und wollte eigentlich an den Menschen, an den Patienten, ich habe dann auch formuliert und das hat mir wahnsinnig getaugt und zugleich aber auch frustriert, weil mir die Art und Weise der analytischen Medizin damals sehr suspekt war und weil ich auch beim Formulieren bemerkt habe, dass die Hingabe zum Patienten nur sehr marginal vorhanden ist, um sozusagen das Quantum, das da täglich anfällt, zu bewältigen. Ich habe dann offenbar psychisch so drunter gelitten, dass ich Nierenkollegen gekriegt habe, lange Zeit im Wilhelminenspital gegen bin. Und dort habe ich den Anton Odelga kennengelernt, neben mir im Bett liegend, mit einer schweren Krankheit, ihm mit einer schweren, schmerzhaften Krankheit. Und wir haben uns sozusagen gegenseitig unser Leben erzählt. in diesen Zuständen. Mhm. Und er hat mich so geschätzt, dass er gesagt hat, ach was, schmeiß doch die Medizin hin, ich adoptiere dich. Ja. Werde Schauspieler, du bist ein fantastischer Schauspieler. Der Anton war Radioopernführer damals.
Ja.
Dasselbe, was der Marcel Bravi macht dort im Fernsehen.
Ja. Ja.
87 Mal,
da ist der
Solde gesehen und solche Sachen.
Ja.
Und er hat irgendwie einen Narren gefressen an mir. Und durch ihn bin ich sozusagen zum Schauspiel gekommen. Ja. Bin gesund geworden von der Nacht vor der Operation auf den nächsten Morgen. Ich habe gewusst, wenn ich mich nicht für etwas Vernünftiges entscheide und die schneiden mir da in Ureter eine, dann hast du eine Narbe und der nächste Stein sitzt bestimmt. Also musste etwas geschehen.
Ja.
Und dieser Druck war so groß, mich entscheiden zu müssen, etwas zu tun, dass ich mir geschworen habe, ich lege das alles ab, den ganzen Druck, und fange von vorn an.
Ja.
Und das war also, und am nächsten Morgen war die Krankheit weg.
Unglaublich.
Und ich hab fast, also wenn du selbst davon betroffen bist, hast du es eigentlich, du hast das Beispiel vor Augen, aber du kannst es gar nicht fassen. Aber du siehst
mal, welche psychischen
Damals hat man, genau, damals hat man gesagt, der ist ein Nerverl.
Ja, Nerverl, ja.
Und ein paar Jahre später hieß es psychosomatische Erkrankung.
Ja.
Das war das war 75.
Ja.
Und hab also die Aufnahmeprüfung ist reiner Seminar probiert, bin leider am zweiten Tag nicht mehr durchgekommen. Der Sami Molcher hat mich damals an die Schule Graus verwiesen und da war das alles überhaupt kein Problem.
Ja.
Und dann ging also eine Karriere los, ziemlich steil nach oben und ziemlich rasch.
Ja.
Bis zum Boot und dann ist es wieder
umgegangen
nach dem Boot, weil dann war ich fixiert auf den Typ und das war es dann am
Körper. Die Filmografie da ist ja, kann ich natürlich jetzt nicht vorlesen, weil das wäre.
Ja, aber die kann man ja im Internet nachlesen.
Im Internet nachlesen, aber es sind natürlich ganz, ganz große Werke dabei, wie das Boot.
Ja.
Was war da die Rolle?
Johann, das Gespenst.
Das Gespenst.
Mhm. Ja.
Dann sehe ich sogar, also Schindlers Liste, das war einer der ganz großen und bedeutenden Filme, die auch viel sozusagen zur historischen Aufarbeitung beigetragen haben.
Ja.
Ja.
Na, ich hoffe auch das Boot.
Ja.
Weil es ganz einfach ein Film ist, der deshalb bis heute immer noch läuft und läuft, weil er in einer Form eine Authentizität hat, die selten ein Film haben kann. Ich habe mich im Laufe der Zeit immer so für authentische Geschichten interessiert, zum Beispiel den Film Angst, den wir 83, das war eigentlich ein Experiment.
Ja, das war dann gleich der dritte, ne?
Eine Geschichte über einen Triebmörder, sag's mal so, den es auch wirklich gibt, immer noch, sitzt immer noch ein. Eigentlich eine Figur, die aus drei historischen Figuren zusammenstanden ist. Gary Kagel hat dieses Buch geschrieben und Zbigniew Rybczynski hat diese fantastische Kamera gemacht. Auch eine sehr authentische Geschichte, die dann an den Rand des Existenziellen geht, auch wenn man dann zum Schluss, wenn es zu all diesen Tätigkeiten kommt, noch zusammen wohnen muss am Set, um sozusagen nicht wirklich rauszukommen aus dieser ganzen, aus diesem Lauf, nicht? Wenn man mal bei ihnen ist und so, das war natürlich auch ein hartes Experiment. Ich habe einige solche Projekte gemacht. Interessant, nicht? Da kommt man durch den Film Das Boot in so eine Rolle und ist dann typecast.
Das Boot war, wir haben ein bisschen im Vorgespräch schon geredet, aber das Boot war ja auch sozusagen etwas, wo ihr auf engstem Raum längere Zeit beisammen wart. Ne?
Ja, natürlich, also während der Drehphasen, nicht? Aber es war ja nicht so, dass wir die ganze Zeit 3 Monate lang in der Röhre waren.
Ja.
Die Empathie ist es, die es dann vermag, sich das aus sich rauszuholen, diese Stimmung, wie es ist, in ständiger Bereitschaft zu sein und so weiter. Und vor allem ständig mit Menschen zusammen zu sein, die halt durcheinander gewürfelt. Wir waren ja nicht immer eine Crew, sondern die sind ja auch von da und daher gekommen. Viele sind gestorben und viele sind neu dazugekommen und so weiter. Und hast du diesen ganzen.
Und das Fernsehen ist dann auch dazu gekommen, ne? Das ist ja relativ bald.
Ja, das war ab 77 schon. Und mein Mein erster Fernsehfilm war Der Einstand. Regisseur war der Reinhard Schwabinitzki damals. Mhm. Und es war auch der erste Fernsehfilm von Christoph Waltz zugleich. Mhm. Und wir hatten zwei antagonistische Hauptrollen gespielt. Mhm. Und Ingrid Skorpik, die Maskenbildnerin, hat damals gesagt, aus den beiden Burschen wird was. Das hat sie wirklich, wirklich dann gesagt. Und also das war auch eine ganz tolle Maske. Ich sehe da
sogar, der echte Wiener geht nicht unter, ne?
Ja, auch.
Ja,
auch. Auch.
Ja.
Also vieles halt.
Vieles halt, ja.
Nein,
wie steht es denn überhaupt um den österreichischen Film? Wir haben ja eine Christoph Waltz angesprochen, wir haben ja eine. Ja,
Christoph arbeitet halt selten mehr jetzt hier.
Ja.
Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin Mitglied auch der Akademie des österreichischen Films und der österreichische Film blüht und gedeiht sozusagen. Mhm. Die haben jetzt jeden Tag, jedes Jahr verleiht die Akademie den österreichischen Filmpreis zu Beginn 2010. Und die Verleihungsprozedur wird immer größer und gewichtiger und sie bemühen aber es in einem gewissen Rahmen zu halten, was ich auch sehr gut finde, weil Oscars und auch den Deutschen Filmpreis, man kann das nicht kopieren und ich finde, man muss auch eine Eigenständigkeit bewahren. Und so ist dieser österreichische Film, wenn man jährlich sich alle die Filme, die in der Konkurrenz sind, ansieht, ein auch sehr eigenständiges Unternehmen geworden. Hat schon eine eigene Sprache, eine sehr sozialkritische Sprache, auch eine sehr humorvolle Sprache entwickelt.
Muss sein.
Und ich finde, der österreichische Film ist auf einem guten Weg, einerseits wirklich Dinge anzustoßen, die gesellschaftlich wichtig und relevant sind, andererseits auch um zu unterhalten.
Ja, das schauen jetzt viele Leute zuerst den politischen Bereich und auch Menschen, die in der Kulturpolitik aktiv sind. Die Filmförderung in Österreich, es ist, glaube ich, einiges passiert.
Ja, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es vor ein oder zwei Jahren war, wurde die Filmförderung strafen Sie mich nicht lügen, es sind jetzt 80 Millionen oder irgendwas aufgestockt.
Ja.
Ich meine, wir haben vor 20 Jahren schon gesagt, Robert Dornhelm auch, unter 100 Millionen brauchst du gar kein Geschäft anfangen in dem Genre. Aber wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Gemessen am gesamten Kulturbudget und am Möglichen, was die staatliche Gemeinschaft leisten könnte und sollte, ist all das noch ein Klacks. Weil wir im ganzen gesamtkünstlerischen Bereich arbeits- und sozialrechtlich richtige Schwierigkeiten haben, weil der Großteil derer, die im Kunstbereich arbeiten, vor allem der Künstler, nicht angestellt sind oder atypisch sind, das heißt angestellt und nicht angestellt sind. Die sogenannten Solo-Selbstständigen oder Hybrid-Beschäftigten, also atypisch Beschäftigten, und wir dadurch eine riesige Armutsrate haben. Also unter der Armutsgrenze liegend 37% aller Kunstschaffenden, im Gegensatz zu Gesamtösterreich, wo wir 13% an der Armutsgrenze haben. Da muss man sich schon fragen. Ein Kulturland wie Österreich sollte da ein bisschen auf sich schauen und seine Künstler und Künstlerinnen besser bewirtschaften. Denn letztlich kommt das ja nicht nur dem Künstler zugute, sondern es kommt der ganzen Gemeinschaft zugute.
Ja.
Schauen Sie sich an, was heute abgeht, rundherum, wie es ausschaut. Das letzte Wahlergebnis. Was haben wir für ein Ergebnis? In meinen Augen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich darf, danke für die Einladung, ich darf jetzt meine Meinung sagen. Für mich ist das ein Ergebnis, das aus ein Resultat ist, aus einer Mischung aus Vereinsamung und Frustration. Ich sage auch jetzt, was ich denke. Ich glaube, die Vereinsamung liegt auch an den Handys, an den Mobiltelefonen, wenn Kinder von Jugend an das gewöhnt sind und deren Eltern beide tagsüber nicht vorhanden sind, weil sie arbeiten müssen. Meine Frau, wir sind auch Kinder auf der Straße aufgewachsen. Und haben Fußball gespielt.
Fußball
gespielt. Und haben sie einmal
gedreht. Naja, naja, das ist
Fußball. Naja, das haben wir alle erlebt.
Ja.
Aber die Messerstechereien nehmen zu, die Gewalt nimmt zu. Eine Nachbarin unlängst hat mir erzählt, ich wohne in einem Gemeindebau, hat mir erzählt, dass ihr Neffe am Schwedenplatz vor McDonald's von einer Gruppe von 5 Burschen umringt wurde.
Ja.
Und einer hat ihm das Messer angesetzt und sagt, wir gängen jetzt zum Automaten. Ja, was machst du da als junger Bursch? Das hätten wir doch nicht getan früher, bitte.
Ja,
und warum ist das jetzt so? Warum nimmt das zu? Meiner Meinung nach nimmt das, hat hier auch die Kunst oder unsere Kultur, die Kunst etwas vernachlässigt, damit zu tun, weil es nicht mehr selbstverständlich ist oder vielleicht war es noch gar nicht selbstverständlich, dass man das Theater um die Ecke, das Theater im Bezirk besucht. Ich für mein Dafürhalten formt die Kunst, die dramatische, die musikalische, auch die tänzerische und bildnerische Kunst, formt den Menschen zu einem Menschen.
Ja, keine Frage.
Man setzt sich doch dann mit der Menschlichkeit auseinander. Man bekommt mehr Aufmerksamkeit für das Leben. Man schaut nicht da rein, sondern man schaut rundherum und beteiligt sich an allem. Es fehlt halt an Empathie.
Es fehlt an Empathie. Ich sehe auch keine Widersprüche, und das ist ein bisschen mein Lebenskredo, zwischen Kultur und Sport.
Nein,
diese Brücke ist ganz, ganz wichtig.
Das ist auch wieder interessant.
Ja.
Zwischen Kultur und Sport.
Ja.
Wissen Sie, für mein Empfinden ist Kultur ein Begriff, der unsere ganze Lebart mit einbezieht.
Ja, natürlich.
Da ist also die Wirtschaft, das Soziale, die Finanzen nicht ausgeschlossen. Da ist die Kunst dabei, da ist die Bildung dabei, da ist der Sport dabei, selbstverständlich.
Ja.
Da ist aber auch der ganze soziale Bereich dabei. Wie benehmen wir uns auf der Straße? Und das ist Kultur.
Ja, freilich. Ja. Aber man darf, es wird oft sozusagen ein bisschen so der Widerspruch konstruiert zwischen Sport oder dem Zugang zu Kunst.
Das gehört alles zusammen.
Beides ist für die Lösung der Sinnfragen wichtig. Und daher ist auch mein Ansatz, dass Kinder möglichst früh sozusagen mit künstlerischen, kulturellen Formen, mit Bewegung, mit Sport, das als Ganzes in Verbindung kommen.
Wissen Sie, Herr Doktor, ich frage mich, ich frage mich, warum man nicht, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, von der ersten Klasse an Notenschrift lernt, so dass man es lesen kann.
So dass
ein Bursch mit 11, 12, 13 Jahren hergeht, ein Bladl nimmt, Notenbladl und was aufschreibt, weil er mal eine Melodie einfach, oder er sieht was,
das Instrument oder singen und so
weiter. Und das sofort lesen kann, wie man halt lesen kann und rechnen kann. Das fördert nachgewiesenermaßen die Intelligenz und die Empathie und die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und wir brauchen das heute in unserer Gesellschaft.
Absolut, absolut.
Wir brauchen auch mehr Zivilcourage.
Ja. Das ist
Aber wenn ich aussteige in der U6 oder U1 oder wo immer, was siehst du? Die Menschen gehen so die Stirn auf.
Ja.
Und keiner achtet drauf, wer da auf und runter geht. Völlig wurscht.
Ja, das wird dann kritisch, wenn die Wege sozusagen nach Google Maps sozusagen nachgegangen werden. Ne?
Ja.
Ne? Ja. Nein, lieber Herr Leder, Sie haben eh schon viele Themen angeschnitten. Ich gehe jetzt vielleicht einen Bogen. Reden wir ein bisschen über die Situation der Künstler, dann über vielleicht noch ein paar biografische Dinge und über das Gesellschaftspolitische. Sie sind der Vorsitzende der Gewerkschaft der Freischaffenden.
Ja,
der freiberuflichen Schauspielerinnen und Schauspieler in der Gewerkschaft, in der Gewerkschaft Union, glaube ich, ist das. Und Sie haben mir da in der Vorbereitung einen Text geschickt, den darf ich vielleicht ganz kurz vorlesen, weil der sehr, sehr, sehr aufschlussreich ist. Es gibt eine Studie über die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern in Österreich aus dem Jahr 2018. Und diese Studie sagt, 48% aller Kunstarbeiter und Kunstarbeiterinnen arbeiten atypisch. Das heißt also überwiegend prekär. Circa 50% von diesen 48% ausschließlich solo-selbstständig. Das heißt Werkverträge, Scheinselbstständigkeiten und so weiter.
Ja.
Nur 2% wirklich
permanent
angestellt. 18% haben keine durchgehende Krankenversicherung.
Ja.
75,5% sind nicht im Sozialversicherungssystem,
im Arbeitslosengeld
verankert. Und 37%, und das ist ja wirklich jetzt dramatisch, 37% der freien Künstlerinnen und Künstler leben unterhalb der Armutsgrenze, ja. Im Gegensatz zu 13% der Gesamtbevölkerung, was auch schon ein sehr, sehr hoher Wert ist. Was sagt der Gewerkschafter? In welche Richtung müssen die politischen Forderungen gehen?
Also, schauen Sie, das allererste ist, um das ganze Problem auf Dauer zu lösen, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, wenn man immer sagt, aus der Not eine Tugend machen, das funktioniert eine Zeit lang, dann ist gut, dann kann man kreative Lösungen finden, aber auf Dauer wird man es ohne die Mittel nicht schaffen. Wir haben seit 1991 ein Gesamtkunst- und Kulturbudget von in etwa 0,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das sind in etwa, ich sage es jetzt um den Daumen gepeilt, ja, das sind etwa 2 Milliarden Euro. Das ist sehr viel, ist aber zu wenig. Das haben wir seit 2001, sind wir auf diesem 0,5-Pegel und hatten aber von 1995 bis 1997 1% des BIP. Und durch dieses Sparpaket damals, rot-blau, ist das auf 0,5% von einem Jahr aufs andere runtergekippt worden. Und wir haben die 2,4 oder was es damals waren, Milliarden, von 1% bis heute nicht mehr erreicht. Jetzt ist das seit 1997. Das Geld ist ja damals, ist ja jetzt nicht mehr wert geworden plötzlich. So, und mit dem müssen wir immer noch haushalten. Ich habe mir ausgerechnet mit meinem Freund Johannes Grisch, dessen Lebensgefährtin Larissa Fuchs also diese Studie gemacht hat, dass allein aus musikalischer und dramatischer Kunst jährlich ein Umsatz von 6,5 Milliarden Euro erwirtschaftet wird. Das ist so viel wie die Landwirtschaft in Österreich.
Ja.
Ja. Wenn wir hier auf unseren 2 Milliarden, also nicht 0,5% hocken bleiben, finde ich die Kunst und Kultur in Österreich absolut unterfinanziert. Eingedenk auch der Höhe des jetzigen der Ausgaben fürs Bundesheer, die jetzt auf 2% des BIP kommen. Aus plötzlicher Angst von Herrn Putin. Der wird sie aber jetzt ein bisschen, ne, in die Hosen machen, weil wir jetzt unser Budget auf zwei Prozent aufheben. Ich meine, ja, und da kommen sie jetzt sozusagen der Forderung der NATO nach, 2% Verteidigungsbudget. Was ja auch ein Wahnsinn ist. Ich gebe zu bedenken, was H.C. Artmann und Ernst Jandl Mitte der 50er Jahre geschrieben hat. Dass es lächerlich ist, wenn Österreich sich aufrüstet. Das gleicht einem antiquierten Dragonersäbel, der sich erheben will gegen, ja. Was willst du denn mit dem Budget machen?
Ja.
Wir sollten uns die Neutralität bewahren. Ich sage es sehr bewusst. Ich weiß, ich habe da Gegner. Und
da haben Sie mehr befürwortet, also ganz besonders.
Es ist eine Bedingung des Staatsvertrages gewesen.
Ja,
ja. Und die ist es bis heute noch. Und ich glaube, heute umso mehr.
Ja.
Es ist eine gewisse Sicherheitsgarantie, weil ich glaube, dass wir ohnehin eine Beistandspflicht haben, weil wir in der EU sind.
Ja, aber die Neutralität muss auch verbunden sein mit einer aktiven Außenpolitik.
Natürlich, das haben wir ja, das tun wir ja.
Ja.
Und ich glaube, wir sollten uns spezialisieren auf humane Dinge, die das Bundesheer erledigt. Natürlich muss es zur Landesverteidigung beitragen.
Da
haben wir uns auch verpflichtet dazu.
Ja.
Und ich finde das schon okay, dass wir auch, dass wir Panzer und Abwehrkanonen haben. Ich bin nicht mehr der Pazifist von 1971, der ich damals war. Ja, man muss schon für eine vernünftige Verteidigung sorgen.
Aber
dass das Kunst- und Kulturbudget nicht dem gleicht, was an zerstörerischen Mitteln ausgegeben wird, das halte ich für ein absolutes Ungleichgewicht.
Man kann der Sozialdemokratie,
wenn man so viel für die Zerstörung einsetzt, dann muss man auch für die
Kreativität und für die Schöpfung aber dieses Geld einsetzt. Was glauben Sie, wir hätten überhaupt kein finanzielles Problem mehr.
Ich darf es als sozialdemokratischer Politiker.
Dann würde das TAG, also das Theaterarbeitsgesetz, für alle Bühnen gelten, auch für die Freien. Es gilt eh schon für alle, nur leisten können Sie sich nicht. Verzeihen Sie meine Emotionalität.
Nein, aber ich schaue mir das doch jetzt seit
20 Jahren an.
Ja. Ich sage nur als sozialdemokratischer Kulturpolitiker, es gibt einige Bereiche, wo Sparen tabu ist. Das ist Bildung, das ist Kunst und Kultur.
Das hat sich leider nicht mehr so ausgedrückt.
Ich sage nur, was meine Auffassung und die Auffassung vieler, die ich auch mitvertrete, Gesundheit und Wohnen. Ja, und sicher ein paar andere Dinge auch noch. Das müssen die Bereiche sein, die Daseinsvorsorge. Und da gehört bei mir sozusagen Kultur und Bildung vor allem ganz, ganz entscheidend dazu.
Also das deswegen bleibe ich auch Sozialdemokrat, weil ich der Überzeugung bin, dass das der richtige Weg ist.
Wir haben jetzt gerade bei Corona gesehen, wie dramatisch
sich die Künstler waren die Letzten, die befördert worden sind.
Und da sind einige...
eigentlich ein psychischer Motor für das Land sind.
Natürlich. Und gerade in Krisenzeiten. Ne?
Gerade jetzt, wo gerade Wahlen zu schlagen sind und so weiter, sollten wir der Kunst in unserer Kultur wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, weil wir dadurch auch die junge Bevölkerung anderer Kulturen erreichen können.
Jetzt erkennt man sozusagen auch aus ihrer Emotionalität und aus ihrem Engagement, erkennt man sozusagen einen tiefsitzenden Humanismus. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu was Biografischem zurück. Dieser Humanismus ist Ihnen wahrscheinlich von Ihrem Vater mitgegeben worden, der eine besondere Lebensgeschichte auf sich vereint. Ne?
Ich sehe das auch so.
Ja. Können Sie vielleicht ein bisschen...
Ich sehe das auch so. Ich habe mir das überlegt, warum ich diese Ader habe und warum das so wichtig geworden ist.
Der Vater ist einer der Gerechten Österreichs.
Er war Schäben, diesen großen Titel.
Ja, können Sie vielleicht kurz über seine Geschichte ein paar Worte sagen?
Das ist ein weites Feld. Wir haben ja als Kinder, also bis knapp vor seinem Tod, wenig erfahren. Er war sehr still darüber, über das alles. Und aufgekommen ist vieles erst, nachdem er war Standortarzt, Assistenzarzt in einem Kriegsgefangenenlager, 60 Kilometer unterhalb von Minsk, Slutsk in Weißrussland. Das war damals im Oktober 41, der sogenannte Barbarossa-Feldzug, wo also Deutschland eine Menge Kriegsgefangene gemacht hat, die sie alle gar nicht versorgen konnten. Und das war also dieser sehr siegreiche Feldzug, der erste Feldzug nach Russland hinein, für die Damen und Herren, die zuschauen. Und es wurden Tausende Gefangene gemacht. Man konnte die alle gar nicht umbringen. Das Problem war, oder wie es Richard Germann in seiner Dissertation auch feststellt, zusammenfassend, dass die Wehrmacht offenbar beabsichtigt hat, diese Kriegsgefangenenlager in Weißrussland und nicht nur dort, sondern auch in Litauen oben und so weiter, die Gefangenen dort ausbluten zu lassen und verhungern zu lassen und erfrieren zu lassen und durch Krankheit überbleiben zu lassen, weil der Nachschub an Verbandsmaterial und Nahrung für die vielen Gefangenen den Vormarsch behindert hätte. Mhm. Das war also meine Absicht. Mhm. Und als mein Vater im Oktober nach Slutsk kam und dieses Lager als Lagerarzt übernehmen sollte, hat er diesen katastrophalen Zustand gesehen. Und das hat er mir noch, also es gibt wenige Dinge, die mir über das Lager gesagt hat, weil ich halt immer dann weiter gefragt habe. Und es war ihm sehr unangenehm, über das zu reden, dass ich dann oft dachte, um Gottes Willen, was wir da angestellt haben, er will mir es nicht erzählen und ich will ihn dann nicht weiter in Verunsicherung bringen. Aber er hat gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, Leichen, alle der Frauen, man konnte sie nicht einmal begraben. Jeden Tag zig Leichen, zig neue Tote, Fleckfieber überall. Und selbst in Slutsk, im Hauptquartier, war auch schon Fleckfieber bis in den Schlachthof hinein. Was dann letztendlich aber dazu geführt hat, er hat
er hat dort natürlich am Anfang diese, ein Lazarett, haben sie gerade, hat er gesagt, Erwin, du kannst es dir. Es war eine Baracken. Da waren nicht einmal Pritschen drinnen. Die sind alle am Boden. Das war eine Isolationsstation, mehr oder weniger, von denen, die also Fleckfieber gehabt haben oder am Sterben waren, am Verhungern waren. Die hat man einfach zusammengesteckt. Unter furchtbarsten hygienischen Umständen. Es gab nicht einmal Toiletten für die, ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er hat dann sich am Anfang theatralisch aufgeregt über meine Herren und so eine Sauerei und das wird unser Führer nicht dulden und so weiter. Er war ja damals Offizier. Mhm. Ne? Und hat dann erwirkt zwei Tage später und da haben sie alle ne, zu ein neuer Arzt kommt und das ist ein Teufel und so. Mhm. Und zwei Tage später hat er sie einen der gefangenen Ärzte hat er sie den kommen lassen. Sein richtiger Name war Rafael Gabovic. Er hat sich Philipp Krivorutschko genannt, nach dem Namen seiner Frau. Er war nämlich jüdischer Arzt aus Moskau. Mhm. Und das war ein ukrainischer Name, weil seine Frau eine Ukrainerin war. Mhm. Und dadurch ist er als Jude nicht aufgefallen und ist durchgegangen. Und mit die zwei zusammen waren ein eisernes Gespann. Mhm. Und die haben einmal angefangen, eine Entlausungsanlage zu bilden, zu herzustellen, mit 9 Fässern oder 10 Fässern, wo man also Brennmaterial angezündet hat, Vorhänge aufgehängt, die feucht waren, und Desinfektionsmittel, eine Desinfektionsstraße gebaut und eine Quarantänestation ausgebaut, die auch sauber war. Und natürlich eine eigene Wäschekammer, um die Kleidung zu waschen. Mhm. Und da hat man täglich 3.000 bis 4.000 Menschen durchleiten können durch diese Quarantäne, durch diese Desinfektionsstraße. Das zweite war natürlich medizinische Geräte. Das Spital in Slutsk ist bombardiert worden. Und da hat er einen Trupp zusammengestellt von Gefangenen, die haben, also einige Offiziere und Arzthelferinnen und so vom Lazarett und einige russische Kriegsgefangene. Also deutsche Kriegsgefangene, Russen halt, ne? Deutsche Kriegsgefangene. Und die haben dieses zerbombte Spital und da haben sie immerhin, also medizinisches Gerät und sogar für Zahnbehandlung, sie haben Medikamente, sie haben Chloroform, sie haben Fluorid sogar, was ich weiß, Novocain und so weiter. Also sie haben eine Menge Verbandsmaterial gefunden. Und haben dann dort eine, zumindest ein bisschen Material gehabt, um Verwundete zu versorgen. Das nächste war die Ernährungssituation. Man hat dort gekriegt 200 bis 300 Gramm Hirse am Tag und ein Wasser, ne? Oder ein Brot. Und das macht, ja, zwischen 300 und 600 Kalorien am Tag. Das ist natürlich alles ein Wahnsinn in die Kälte an und so. Und dann haben sie da sind sie zum Bürgermeister nach Slutsk gegangen und gesagt, bitte, das hat er mir auch erzählt, das sind doch eure eigenen Leute, wir brauchen ein bisschen was zum, die haben nichts zum Essen. Und er hat ihnen Weizen und Hirse ein paar Tonnen zur Verfügung gestellt. Und dann gab es einen zerbombten Zug, den haben die Deutschen nicht verwertet, weil die Gerstengraupen, die drinnen waren, zum Teil verbrannt waren und furchtbar gestunken haben. Aber die haben das rausgeräumt, haben wieder so einen Trupp zusammengestellt. Und dann hatten die einige Biologen und Wissenschaftler unter den Gefangenen, die den beiden, Rafael Gabovic und mein Vater, den Rat gegeben haben, wir gehen in die umliegenden Föhrenwälder und Tannenwälder und sammeln Nadeln und sammeln Brennnesseln, damit wir Mineralstoffe und Provitamin bekommen. Und so ist diese Ernährungssituation verbessert worden. Und die Todesrate ist gesunken auf eine Handvoll Tote pro Tag ungefähr. Und dann haben die begonnen, und das war also dann außerhalb des Hippokratischen Eids, dann haben die begonnen, Papiere verstorbener Russen an jüdische oder an Kriegsgefangene zu vergeben, die also von den Deutschen gesucht worden sind. Das waren, was weiß ich, das waren Zigeuner sozusagen, waren Parteigenossen, die hingerichtet hätten werden sollen. Und das ist gegangen auch durch die Desinfektionslage und diese Station, in die eingewiesen wurden, hieß Diagnoseermittlung. Und dort hat man also dann gewartet, für den Papiere passen und so weiter. Und da hat er natürlich begonnen, außerhalb des hippokratischen Eids zu arbeiten. Und da hat also diese, und dann natürlich auch die Versorgung des Nebenlagers, wo es ist ein Durchgangslager gewesen, wo Jüdinnen und Juden gefangen waren, die dann weiter transportiert worden sind.
Die
oder erschossen, waren, vernichtet worden sind. Wo also zwei Mädchen mit 16 Jahren im Büro in Slutsk, wo mein Vater immer medizinische Verbandszeug und Medikamente und Nahrungsmittel hinterlassen hat, und die haben das, weil sie dort beschäftigt waren, die haben das dann ins Lager kleinweise weiter transportiert, und die sind aufgeflogen. Und die sind aufgeflogen und haben aber nichts gesagt, weil sie wussten, wenn eine den Mund aufmacht, ist das alles aufgeflogen. Und die haben die sind so zugrunde gerichtet worden, dass sie nichts mehr aussagen konnten. Die sind gestorben vor dem Verheer, und dadurch konnte man meinem Vater nichts mehr nachweisen. Aber ich, wenn ich jetzt noch mehr in die Tiefe gehe.
Das zeigt erstens die Dramatik.
Sie haben zum Beispiel dadurch erfahren, dass in diesem Lager 5000 Juden erschossen werden sollten. Und dadurch, dass der Vater das erfahren hat und es weitergegeben hat an den Krivoruchko, also an den Gabowitsch, haben die das weitertransportierte Gefangenen, dadurch konnten etliche Juden auch entfliehen. Also das muss eine Aktion gewesen sein, die hat sich auf ein halbes Jahr hingestreckt, bis dieser Kriegsgerichtsprozess war, bei dem aber letztlich freigesprochen wurde. Wurde aber dann vom Generalfeldmarschall Keitel im Oktober an die russische Front versetzt, weil es sich zwar nicht um Rassenschande gehandelt hat, offenbar der Anklagepunkt, von dem er freigesprochen wurde, sondern er hätte sich nicht auf näheres Gespräch mit diesen Russinnen einlassen dürfen. Dadurch ist von nicht verurteilt worden, aber an die Front kommen, wo er dann schließlich irgendwann verletzt worden ist, und dann das war aber schon vor Berlin, also auf dem Rückzug eigentlich. Na gut.
Naja, wir werden nächstes Jahr, 2025, haben wir 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus. Das muss natürlich im Jänner beginnen mit der Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz. Das ist symbolisch jetzt für alle anderen, für alle anderen Lager, und geht dann weiter bis zum 8. Mai. Und Sie haben sozusagen ihr Engagement, ihr humanistisches Grund und Werkzeug sozusagen wahrscheinlich aus dieser Familiengeschichte.
Mein Vater war als Primararzt in der Anstalt, wie es damals hieß, ein so aufmerksamer und wirklich also humaner Mensch. Es waren ja doch 1200 Frauen und 900 männliche Patienten. Und mein Papa hat wirklich jede einzelne Frau per Namen angesprochen. Das hat mich als kleiner Bursche fasziniert, wenn wir miteinander Hand in Hand in den Vorgarten gegangen sind, dass die Menschen sehr aufmerksam waren, sehr freundlich zu ihm waren, und mein Vater immer freundlich war. Er war ein strenger Arzt, aber war immer freundlich. In der Familie, da hat es manchmal Zunder gegeben, und ganz schrecklich war es, wenn er leise geworden ist. Je leiser er geworden ist, desto bedrohlicher war die Situation.
Ich hatte
das Riesenglück, solche Eltern zu haben mit so einer innigen Liebe. Das war letztlich der Grund, warum ich auch das Medizinstudium begonnen hatte, und war mit Sicherheit auch ein Grund, das, warum ich diesen Gewerkschaftsjob angenommen habe.
Das, was für den einen der hippokratische Eid ist und das Leben des hippokratischen Eids, das ist für den anderen ein gesellschaftspolitisches Engagement für Künstlerinnen, für Künstler in der Öffentlichkeit. Die Möglichkeit, als Künstler größere Teile der Öffentlichkeit zu erreichen. Und daher ist das wichtig. Ich glaube, das war jetzt auch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Erwin Leder, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche viel, viel Erfolg für die gewerkschaftliche Tätigkeit für die Künstlerinnen und Künstler. Dankeschön. Die Botschaft, die wir heute mitnehmen, die sich auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und an die politischen Exponenten, die heute zuschauen, richtet, ist, dass wir gerade den Stellenwert von Kunst und Kultur, dass der manchmal auch in Zahlen ausgedrückt werden muss und dass wir das wieder aufholen, was in den letzten vielen Jahren auch da entsprechend reduziert wurde. Ja, und
die Zahlen sprechen für sich. Der Result aus dem Ganzen steht in einem guten, auch wirtschaftlich guten Verhältnis zu dem, was man für Kunst und Kultur zurzeit ausgibt.
Absolut.
Man könnte 10-mal so viel ausgeben und es wäre immer noch ein Gewinn.
Das wäre immer. Herzlichen Dank und persönlich alles Gute.
Danke.